Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Jetzt wieder, ihr kennt das Spiel, der Moment, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht, weil ich jemanden treffe oder vielleicht auch mehrere Leute, von denen ich A nicht weiß, wer sie sind und B nicht, warum wir miteinander reden. Und da wir weiterhin in Zeiten der Krise sind, kommt niemand zu mir, aber es ist hoffentlich jemand irgendwo. Hallo.
Hallo.
Ah, es ist jemand da. Hallo, hier ist Sebastian. Darf ich deinen Namen erfahren oder ist der verrät er was über dich?
Ich glaube, der könnte ein kleines bisschen was verraten, aber nicht zu viel. Soll ich dir den Vornamen mal sagen?
Ja, warum nicht?
Mein Name ist kein rein deutscher Name, zumindest mein Vorname.
Ja.
Und da könnte was Interessantes drin sein.
Okay, ich verstehe. Alles klar. Dann lassen wir es doch einfach noch einen Moment offen, wenn es okay ist. Dann versuche ich mal darauf zu kommen, warum wir miteinander reden. Und dazu gibt es drei Sätze aus der Redaktion, die mir hoffentlich dabei helfen, herauszufinden, warum wir miteinander reden. Manchmal machen sie auch genau das Gegenteil. Aber hören wir einfach mal rein.
Na, bist du ein Alpha-Mann? Hast du in der Gruppe das Sagen? Oder andersrum gefragt, wann ist der Mann ein Alpha-Mann? Und dieser Begriff ist in meinen Augen sehr mystisch auch aufgeladen. Das ist der Typ, der das dickste Stück Fleisch bekommt, der den Kurs bestimmt, der die Gruppe bestimmt, etc. pp.
Alpha-Mann. Ich habe gleich irgendwie Biologie und Soziologie vor Augen. Alpha-Mann ist ja irgendwie so dieses prototypische Bild eines Manns, so noch mit Connection zur Urzeit, zu seinen Vorfahren, Männlichkeit behaart, Macht, tonangebend und so weiter. Mit dem hast du was zu tun, mit diesem Alpha-Mann? Oder bist du am Ende einer?
Also ich würde über mich selber nicht sagen, so einer zu sein, aber ich denke schon, dass ich mit so einem auch zu tun habe.
Mit einem?
Mhm.
Okay, das ist rätselhaft.
Vielleicht eher gegen einen.
Ich nehme den zweiten Satz hinzu.
Ich dachte, wenn er kandidiert, gewinnt er. Er verkörpert genau die Kombination aus Prominenz und Populismus, nach der sich viele Amerikaner schon lange gesehnt haben. Er war so etwas wie der logische nächste Schritt nach Obama. Die Hetze, mit der er den Wahlkampf Obamas kommentierte, das war eine Botschaft an Washington.
Aha! Du hast also was mit Politik zu tun, möglicherweise mit US-amerikanischer Politik und, weiß ich, beobachtest da vielleicht die politischen Prozesse jetzt vielleicht auch rund um die Vorwahlen und die Wahlen, die anstehen?
Also, dass ich was damit zu tun habe, ist schon mal sehr warm.
Ja.
Ich beobachte auf jeden Fall die Prozesse, aber warum beobachte ich die Prozesse? Das ist der Clou.
Weil du möglicherweise Wissenschaftler bist und dich so aus der politikwissenschaftlichen Perspektive möglicherweise damit auseinandersetzt, was da gerade passiert. Oder aber, weil ich ja eben beim Soziologen war, vielleicht auch aus einer gesellschaftlichen Perspektive, weil es ja schon auf mehrere Weisen bemerkenswert ist, dass dieser Mann jetzt Präsident ist, der Präsident ist.
Also ich studiere tatsächlich jetzt Politikwissenschaften und Soziologie.
Ja.
Das ist aber nicht der Grund, wieso ich mir die US-Politik angucke, sondern dass ich mir die US-Politik so viel angeguckt habe, war für mich mit ein Grund, Politikwissenschaften und Soziologie zu studieren.
Also ich verstehe.
Eine Sache fehlt noch.
Okay, dann haben wir mal einen Satz. Vielleicht hilft er mir ja noch, weil gleich ist auch schon wieder vorbei hier mit meiner Ratezeit.
Thank you!
Okay, da passiert also nichts mehr. Sehr schön. Dann bliebe vielleicht möglicherweise eigentlich nur noch eine Möglichkeit, dass du irgendwie in irgendeiner Art und Weise involviert gewesen bist in den letzten US-Wahlkampf. Also in den US-Wahlkampf damals, als Donald Trump zum Präsidenten gemacht wurde. Warst du da irgendwie Teil von?
Das ist genau richtig.
Das ist genau richtig.
Das ist genau richtig, ja.
Jetzt
nur, wie eben schon gesagt, ja. Gegen ihn, nicht für ihn.
Das heißt, du bist mit den Demokraten irgendwie unterwegs gewesen und hast für die gearbeitet?
Genau, also arbeiten wäre schön, wenn es bezahlt gewesen wäre. Ist eine freiwillige Arbeit, aber da war ich auf jeden Fall involviert.
Würdest du sagen, jetzt wo gerade meine Ratezeit abgelaufen ist, dass ich grob erraten habe, was hinter dir steckt?
Ja, absolut. Also ich bin mit den US-Demokraten aktiv im US-Wahlkampf und war es vor allem 2015 und 2016, hast du genau richtig rausgekriegt.
Sehr gut. Das freut mich. Das ist ein guter Start in dieses Gespräch, auf das ich mich sehr freue. Darf ich deinen Namen erfahren?
Gerne, John Gosser. Und das John, also John ist ein englischer Name, amerikanischer, daher habe ich den erstmal zurückgehalten.
Ah, ich verstehe. Das heißt, du bist auch Halbamerikaner oder hast einen amerikanischen Pass oder wie bist du überhaupt dahin gekommen, dass du da mit den Demokraten unterwegs gewesen bist?
Genau, also ich wehre mich immer spielerisch gegen dieses Halbamerikaner, Halbdeutsch, weil man ist ja 100% beides.
Ja,
aber ich hab beide Staatsbürgerschaften. Meine Mutter ist Amerikanerin, daher habe ich die amerikanische.
Wie bist du dann dazu gekommen, bei den Demokraten aktiv geworden bist? Also vielleicht, ich schiebe nur eine Frage voraus. Lebst du in den USA oder lebst du in Deutschland?
Ich lebe in Deutschland. Also ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ich habe dann 2015 im Herbst, als die US-Vorwahlen fangen ja immer wirklich absurd früh an.
Ja.
Das ist ja fast 2 Jahre Wahlkampf, die sie da machen. 2015 im Herbst, als sich herauskristallisierte, dass Bernie Sanders ein Kandidat war und dass er auch zumindest mehr Chance hatte als gar keine, habe ich mal angefangen, mich für ihn zu interessieren. Ich konnte zum Beispiel in der Vorwahl noch nicht wählen, weil ich 2016 bei der Hauptwahl noch keine 18 Jahre alt war und dann darf man auch in der Vorwahl nicht wählen.
Ja.
Hab aber trotzdem für ihn was gemacht. Es gibt im Amerikanischen, was es im Deutschen, was glaube ich völlig unvorstellbar wäre, Phone Banking. Das heißt, man ruft Wähler zu Hause an, man kriegt von den Wahlkämpfen eine Liste mit Namen, Adressen, Wahlverhalten, wie alt die sind, welches Geschlecht die haben und dann ruft man die an und fragt die, für wen die wählen wollen und versucht sich vielleicht vom eigenen Kandidaten zu überzeugen.
Aha.
Und das habe ich dann ein paar Monate lang für Bernie Sanders gemacht, über 1000 Anrufe gemacht.
Krass.
An verschiedene Wähler in den USA, immer nachts, weil war ja Zeitverschiebung.
Ja,
meine
klar.
Mutter hat dann irgendwann die erste Telefonrechnung gekriegt und hat dann gemerkt, dass irgendwas los ist abends.
Krass. Okay.
Und das war aber alles noch so ein bisschen alleine zu Hause. Also so fing das an, dass ich überhaupt irgendwas gemacht habe. Und irgendwann sind dann dadurch die Demokraten in Deutschland auf mich aufmerksam geworden, haben mich angesprochen. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und als sie sich dann aber vorgestellt haben, bin ich sofort beigetreten, weil ich das für eine super Initiative fand.
Das ist tatsächlich ganz spannend. Das wusste ich auch nicht. Also es gibt eine Vereinigung der demokratischen Partei der US-Amerikaner in Deutschland. Das ist dann quasi irgendwie sowas wie eine deutsche Abteilung oder das ist ein eigener Verein?
Also es ist ja in den USA so, dass die Demokraten verschiedene Landesparteien haben. Und es gibt auch Democrats Abroad. Das ist die offizielle Landespartei der US-Demokraten für alle Amerikaner und Amerikanerinnen im Ausland.
Ah.
Das heißt, die haben eine eigene Vorwahl, die alle 4 Jahre. Die haben eigene Mitglieder im Democratic National Committee. Wir haben eine Vorsitzende, die uns vertritt. Und wir sind richtige Demokraten, richtige Landespartei. Anstatt dass ich in Ohio in der Präsidentschaftsvorwahl wähle, wähle ich dann im Ausland. So funktioniert das.
Ach krass.
Und ich hatte Glück, der Parteitag von den Demokraten im Ausland, der war in Berlin 2016 im Frühjahr.
Mhm.
Und da wurde ich dann wegen meiner Arbeit für Sanders hin eingeladen, bin dann auch dahin gegangen und habe mich von dieser Partei überzeugen lassen. Und das war super interessant, wie die da gearbeitet haben und da will ich mitmachen.
Jetzt hat Bernie Sanders ja dann damals, genau wie ja eigentlich heute, irgendwann hingeschmissen. Damals war es dann Hillary Clinton, die gegen Donald Trump dann ins Match gezogen ist. Warst du da dann traurig, dass dein Kandidat dann quasi sich nicht durchgesetzt hat?
Also natürlich ist man immer enttäuscht, wenn der eigene Kandidat nicht gewinnt. Ich hätte lieber jemand Linkeren gehabt als Clinton. Ich hätte auch in diesem Jahr lieber jemand Linkeren gehabt als vielleicht auch jemand Jüngeren gehabt als Biden. Aber das heißt nicht, dass ich wirklich traurig war bei Clinton. Ich war nicht einer von denen, die sie schlecht fanden, die sich die Nase zuhalten mussten beim Wählen für sie. Ich fand, sie war eine gute Kandidatin, wäre auch eine gute Präsidentin gewesen. Und Biden würde auch dieses Jahr auf jeden Fall ein besserer Präsident sein als Donald Trump.
Das ist vermutlich auch nicht so schwierig. Aber das ist ein anderes Thema, auf das wir vielleicht gleich noch, ohne dass mich jetzt hier jemand direkt als biased abstempelt. Du hast gerade gesagt, du hättest dir auch gewünscht, dass vielleicht jemand Jüngeres an den Start kommt als Joe Biden. Jetzt ist es ja so, dass Bernie Sanders auch nicht der jüngste Kandidat gewesen ist. Aber trotzdem gerade bei jungen Menschen ja ziemlich erfolgreich war. Ne? Was findest du an ihm so gut und was glaubst du, was andere jüngere Menschen an ihm so gut finden, dass er jetzt in 2 Vorwahlen so viel Zuspruch bekommen hat?
Also Bernie hat natürlich auch seine Schwächen, aber eine seiner großen Stärken ist, dass er wirklich seit Jahrzehnten dasselbe sagt. Und man muss nicht unbedingt immer alles gut finden, was er sagt. Man kann es sogar sehr schlecht finden. Ich kenne viele Verwandte von mir, die in den USA wohnen, die sehr konservativ sind, die gar nicht mögen, was er sagt, die aber sagen, ich respektiere, dass er jahrzehntelang dasselbe sagt und nicht seine Meinung ständig ändert. Ich glaube, das ist was, was die jungen Leute in Amerika, die eigentlich nur Politiker kennen, die genau das Gegenteil sind, wirklich inspirierend finden.
Jetzt halten viele das, was Bernie Sanders in den USA sagt, in den USA für extreme Position, für Linksaußenposition. Jetzt kennst du ja auch die deutsche Politik. Wie würdest du das für uns einsortieren? Wie extrem ist der wirklich?
Also es gibt natürlich einige Sachen, wo er in der konkreten politischen Umsetzung, zum Beispiel das Gesundheitssystem ist nicht absolut dasselbe wie in Deutschland. Ich glaube, sein System, das er gerne hätte, wäre noch ein bisschen weiter links als das, was wir hier haben. Aber generell sind die Sachen, die er sagt, völlig im deutschen Mainstream. Natürlich links von der Mitte, aber überhaupt nicht weit außen. Vor allem die Probleme, die er anzeigt, sind welche, die wir in Deutschland gar nicht haben. Und für absolut selbstverständlich halten, sie nicht zu haben, dass die Krankenversicherung nicht an die Tatsache geknüpft ist, dass man einen Job hat und dass man die Krankenversicherung nicht verliert, wenn man befeuert wird oder wenn man kündigen muss. Das ist in Deutschland selbstverständlich und in den USA ist das ein Problem, was noch gelöst werden muss.
Was hat dich am Ende so überzeugt von ihm, dass du gesagt hast, okay, der opfer ich jetzt auch Freizeit. Du hast eben am Anfang gesagt, bezahlt wirst du dafür nicht. Und du hast gesagt, du hast über 1000 Anrufe gemacht, was wahrscheinlich auch keine kurzen Anrufe gewesen sind. Da können wir ja gleich vielleicht ein bisschen drüber reden, wie sowas funktioniert. Ich gehe davon aus, unterm Strich hast du sehr viel Zeit investiert für diesen Mann und für das, wofür er steht.
Also das Problem in den USA ist nicht nur, dass man sich zwischen Politikern mit verschiedenen Ideen entscheiden muss, sondern auch, dass das politische System in den USA und das wirtschaftliche System in den USA und die ganze Gesellschaft riesige, riesige Umbrüche braucht. Große strukturelle Veränderungen, um die Probleme zu lösen, die die USA teilweise als einziges westliches Land hat. Und Sanders war jemand, der nicht unbedingt in allen Sachen die richtigen Lösungen hatte, aber immer wieder diese Probleme angesprochen hat und immer wieder gesagt hat, hier muss es eine radikale Veränderung geben, die über das hinausgeht, was andere Kandidaten oft sagen, wir brauchen hier kleine Lösungen, wir brauchen hier kleine Lösungen, aber eigentlich ist alles ganz okay. Und da war Sanders anders. Und das war was, was ich wirklich wichtig fand.
Lass uns mal darüber reden, was passiert bei solchen Anrufen, die du dann nachts gemacht hast, damals im letzten Wahlkampf. Wie muss ich mir das vorstellen? Was sagst du dann? Also du rufst ja wahrscheinlich unangekündigt an und sagst dann, hallo, ich bin's, der John, und ich würde gerne mit dir über Politik reden, oder wie läuft es?
Ja, genau. Also das ist meistens für die eine völlige Überraschung. Also man muss sich das so vorstellen, das ist ein automatisiertes Wählsystem und deswegen, wenn man keinen Anruf rankriegt, kommt direkt der Nächste. Wenn aufgelegt wird, kommt direkt der Nächste, damit man möglichst viele Leute nacheinander abkörpern kann.
Krass.
Und es gibt zwei Arten von Anrufen, die zu unterschiedlichen Zeiten im Wahlkampf durchgeführt werden. Einmal gibt es einfach Informationsanrufe. Das heißt, wir möchten rausfinden, kann der Wähler sich vorstellen, für uns zu stimmen? Sagt er, nein, auf gar keinen Fall, oder kann er sich mal überzeugen lassen? Wenn er eh für uns ist, dann müssen wir da nicht mehr vorbeigehen. Wenn er eh absolut gegen uns ist, dann muss er da nicht mehr vorbeigehen. Und dann können durch diese Anrufe die Leute am Boden in den Bundesstaaten, in Iowa zum Beispiel oder in New Hampshire, können dann nur bei den Leuten klopfen, wo sie wissen, die sind sich noch ein bisschen uneinig, die können wir face-to-face überzeugen. Und da helfen wir praktisch, die Ressourcen des Wahlkampfes in den einzelnen Bundesstaaten besser einzusetzen. Und da gab es zwar auch ein Skript, an dem man sich orientieren konnte, aber letztendlich waren das ganz viele individuelle Gespräche. Da waren Leute, die hatten Issues, die überhaupt nicht im Skript vertreten waren. Und da musste man dann auch einfach mit denen teilweise eine halbe Stunde reden oder 40 Minuten reden. Die waren einfach froh, dass jemand, selbst wenn es nicht der Kandidat ist, aber dass jemand, der einen Politiker irgendwie vertritt, auch wenn man natürlich nur freiwilliger Helfer ist, sich die Zeit nimmt, um zuzuhören und mit denen zu reden. Und ich glaube, das ist auch was dazu geführt hat, dass er in Iowa und in New Hampshire damals so erstaunlich gut abgeschnitten hat, dass halt Leute wie ich da an den Telefon waren und gezeigt haben, der Wahlkampf kümmert sich um euch und uns ist wichtig, was ihr denkt. Man hatte natürlich aber auch viel Sanders, ist das nicht der Kommunist? Und dann, aber das ist halt die USA.
Das heißt, in den USA werden solche Anrufe eher wohlwollend entgegengenommen. Ich habe es gerade mal vorgestellt, wie ich darauf reagieren würde, wenn mich irgendwie, weiß ich nicht, ein Vertreter der CDU anrufen würde und sagen würde, hey, wähl doch Merkel oder weiß ich nicht, der AfD. Oder jetzt klingt das so, als würde ich CDU und AfD in einen Topf werfen. Also du weißt, was ich meine. Wenn jemand irgendwie aus einer Partei bei mir anrufen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, so ähnlich wie wenn jemand mir einen Mobilfunkvertrag andrehen würde oder was auch immer, danke, gerade schlecht, tschüss.
Also es gibt natürlich viele, viele Leute in den USA, die überhaupt nicht angerufen werden wollen. Mhm. Der Große, und die dann einfach auflegen oder gar nicht erst rangehen. Es gibt ja in den USA auch wieder so ein strukturelles Problem, was wir hier gar nicht kennen. Robocalls. Es gibt Roboter-Spam-Anrufe und Leute kriegen teilweise 10, 20 von denen am Tag. Uff. Das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Deswegen gehen viele Leute an fremde Nummern gar nicht ran. Aber der große Unterschied ist, es kam wenig vor, dass die Leute in den USA sich gefragt haben, wie kann das sein, dass mich ein Wahlkampf anruft? Mhm. Weil das gibt es halt als Konzept, ist das den Leuten bekannt. Hier in Deutschland wäre das, glaube ich, so nicht umzusetzen. Also ich habe eigentlich nur mich online registriert mit meiner E-Mail-Adresse und meinem Namen und habe eine Liste an Wählern bekommen, die ich anrufen kann.
Krass.
Mit deren Adressen und den Namen und dem Wahlverhalten, was wir wissen über die bisher, dem Alter, wie viele Leute da im Haus wohnen, vielleicht sogar in manchen Bundesstaaten, was die für eine Parteiregistrierung haben. Das wäre hier in Deutschland ja nicht vorstellbar, dass ich der FDP eine Mail schicke und die mir Wählerlisten zurückschicken.
Ja. Und jetzt hast du eben gesagt, dass die unterschiedliche Probleme natürlich dann mit dir auch besprechen, die sie vielleicht mit der Politik oder im Leben haben, von denen sie sich wünschen, dass die Politik da vielleicht eine Lösung für anbieten würde. Hast du da irgendwas noch im Kopf, was besonders hängen geblieben ist? Eine besondere Geschichte, wo du dann auch vielleicht gerne mal dran geblieben bist und, weiß ich nicht, einen neuen Einblick bekommen hast oder sowas in der Richtung?
Also es war für mich vor allem immer unglaublich schockierend und schwierig, wenn da Geschichten kamen, die man sich als in Deutschland aufgewachsener Mensch überhaupt nicht vorstellen kann. Wenn da jemand sagt, ich habe 3 Jobs, die ich gleichzeitig arbeite und ich komme trotzdem nicht über die Runden. Hm. Und die Republikaner sagen mir nur, ich bin zu faul, ich muss mich nur mehr anstrengen. Oder wenn die als Kellnerin arbeiten und einen Mindestlohn von $3 kriegen oder $2 kriegen die Stunde. Und alles andere muss irgendwie durch Trinkgeld reingeholt werden. Und wenn an dem Tag keiner Trinkgeld geben wollte, dann kannst du an dem Tag nicht essen.
Wie viel hast du jetzt so allgemein davon mitbekommen, wie Wahlkampf in den USA funktioniert? Ich glaube, es ist ja schon eine ziemlich komplexe Angelegenheit, die so nach ganz eigenen Regeln funktioniert und wahrscheinlich gar nicht mehr so viel gemein hat mit Wahlkampf hier bei uns in Deutschland, ne?
Auf jeden Fall fieser. Also auf jeden Fall viel, viel böser. Mhm. Allein, dass man im Fernsehen Geld dafür ausgeben kann, Werbung zu schalten, die den Gegner kritisieren. Hm. Und das jahrelang. Ich kann ein Jahr bevor der Wahlkampf losgeht, anfangen gegen meinen Senatskandidaten, der gegen mich kandidiert, irgendwie zu sagen, wieso das so ein schlechter Mensch ist. Wenn ich das nicht machen möchte, lasse ich das den Superpack für mich machen, der unbegrenzt viel Geld von irgendwelchen Firmen einheimst und das dann alles ausgibt. Michael Bloomberg, der, ich will jetzt gar nicht drüber reden, ob das ein guter Kandidat gewesen wäre oder ein schlechter Kandidat, aber die Tatsache, dass er in ein paar Monaten so viel Geld ausgegeben hat, wie andere Präsidentschaftswahlkämpfe im gesamten Zyklus, der hat ja Millionen und Millionen verfeuert, das ist schon absurd. Jetzt stellt man sich mal vor, der hätte gewonnen. Wie absurd wäre das gewesen? Ist ja in Deutschland unvorstellbar, dass irgendein Milliardär auf einmal sagt, ja, ich will jetzt aber auch Kanzler werden und dann mal eben die ganzen Fernsehwellen flutet mit Werbung. Verrückt.
Das heißt, Geld spielt nach wie vor schon eine sehr entscheidende Rolle im Wahlkampf. Das ist ja so ein bisschen das Absurde gewesen an Donald Trump, weil er ja genau gegen solche Dinge auch Stimmung gemacht hat und ja eigentlich selber mit den gleichen Mitteln nur gewinnen konnte, oder?
Ja, also absolut. 2016 war ein unglaublich teurer Wahlkampf für beide Seiten. Da ist unglaublich viel Geld geflossen. Was ich so interessant finde in den USA, ich bin jetzt kein Rechtsexperte, aber es gab eine Entscheidung des obersten Gerichtshofes, die ungefähr gesagt hat, Geld auszugeben für etwas ist ja auch nur eine Art von Speech, also eine Art von sich auszudrücken. Und deswegen wären zu starke Beschränkungen dafür, wie viel Geld man Wahlkämpfen geben kann und wie viel Geld Wahlkämpfer ausgeben können und irgendwie welche Firmen jetzt Geld spenden können etc., das wäre ja eine Einschränkung von freiem Ausdruck und deswegen verfassungswidrig. Und dass diese Entscheidung, die viele Leute, wie ich zum Beispiel, kritisieren, ist auch ein Mitgrund, wieso so viel Geld in der US-Politik gerade ist.
Was sagst du jetzt so über den Wahlkampf, wie er im Moment oder den Vorwahlkampf, wie er im Moment sich entwickelt hat? Also alle sind raus, Joe Biden ist der Letzte, der übrig ist. Die Situation hat sich seitdem deutlich verändert durch das Coronavirus. Wahrscheinlich auch ein Wahlkampf, so wie er noch nie da gewesen ist und wahrscheinlich auch nie wieder kommen wird, ne?
Also ich war ein Fan von Buttigieg zum Beispiel. Mhm. Ich war ein Fan von Warren, ich war ein Fan von Sanders. Es gab also in diesem Feld viele Leute, viele gute Kandidaten, das ist schon mal immer gut. Wir hatten 2016 entschieden zu wenig. Also wir hatten viele gute Kandidaten und Kandidatinnen. Ich dachte wirklich, Biden wäre raus und hätte keine Chance mehr. Und dann kam er aber nach South Carolina unglaublich stark zurück. Mhm. Ich fand es dann auch gut und richtig, dass die anderen Kandidaten inklusive Sanders relativ schnell rausgegangen sind und sich zurückgezogen haben, weil eben genau das nötig war. Also wir müssen jetzt Trump schlagen. Es wäre falsch gewesen, ohne Chance, ohne Aussicht auf Sieg, und das war es ja für diese anderen Kandidaten, noch monatelang drin zu bleiben und die Parteiressourcen gegen sich aufzubringen. Es ist richtig, dass alle raus sind und dass wir uns jetzt voll konzentrieren können, hinter unseren Kandidaten Trump zu schlagen.
Was glaubst du, woran liegt das, dass der auf so viel Gegenliebe stößt? Allein daran, dass er Vize von Obama war, oder weil er einfach so ein bisschen gemäßigter daherkommt und deswegen sich vielleicht von rechts, links, Mitte, allen Seiten sich Leute mit ihm dann am Ende dann doch irgendwie identifizieren können?
Ich glaube, eine der Sachen, die, wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, Biden gegen Sanders, eine der Sachen, die Biden da wirklich besser macht, ist, in der demokratischen Partei in den USA sind schwarze Wähler unglaublich wichtig. Mhm. Du kannst eigentlich nicht die Vorwahl gewinnen, wenn du bei schwarzen Wählern extrem schlecht abschneidest. Und Bernie Sanders war jemand, der bei schwarzen Wählern schlecht abgeschnitten hat. Nicht unbedingt komplett ihm selber geschuldet. Er kam ja auch aus einem sehr weißen Bundesstaat, wo er jahrelang jetzt Senator war. Mhm. Aber sein Fokus war ja auch immer wirtschaftliches Zeug und nicht so sehr diese wichtigen Race-Issues, die in den USA ja echt wichtig sind. Mhm. Und Biden konnte das ein bisschen besser. Und Clinton konnte das 2016 auch ein bisschen besser. Die hatten beide mehr Geschichte mit der Community. Deswegen hat Biden in South Carolina, dem ersten Bundesstaat in der Vorwahl, wo wirklich die schwarzen Wähler zeigen, wir sind wichtig. Iowa und New Hampshire sind unglaublich weiße Bundesstaaten. Es ist eigentlich Quatsch, dass sie zuerst kommen in der demokratischen Vorwahl. Mhm. Und ab da hat Biden wirklich gewonnen. Und was wichtig ist, darüber hinaus, dieses Jahr geht es den allermeisten Demokraten drum. Wir wollen einen Gewinner. Wir wollen gar nicht unbedingt jemanden, der uns in allen Sachen zustimmt oder der beste Präsident wäre. Wir wollen den, der am ehesten Trump schlagen kann. Und ob das jetzt richtig oder falsch ist, wirkt jemand, der in der Vorwahl haushoch gewinnt, wie jemand, der Trump schlagen kann. Mhm. Das heißt, je mehr Biden gewonnen hat und nach diesem großen Sieg in South Carolina, je mehr er besser und besser wurde, desto mehr Leute haben gesagt, ach guck mal, das sieht doch aus wie ein Gewinner, zu dem gehen wir. Und ich würde sagen, das spielt auf jeden Fall mit rein. Mhm. Außerdem, wie du schon sagtest, er war Vizepräsident. Vizepräsident ist kein Präsident, aber ist zumindest auch kein Businessman, der noch nie irgendwie in der Regierung war. Mhm. Und viele Leute denken sich, besser, wir haben jetzt irgendwen am Steuer, der nicht das Schiff kentern lässt, als einen, der unbedingt in die Richtung fährt, die ich am besten finde.
Wird es Biden schaffen gegen Trump? Also hat er eine Schnitte?
Ich glaube, Biden hat noch bessere Chancen, je mehr er nichts tut. Je mehr diese Wahl ein Referendum über Donald Trump ist, desto besser ist das meiner Meinung nach für die Demokraten. Wenn Biden jetzt zu Hause im Keller bleibt, Social Distancing macht und der Fokus der amerikanischen Öffentlichkeit darauf ist, wie er ständig falsch ist, dass er ein schrecklicher Präsident ist und dass deswegen Amerikaner in den Hunderttausenden sterben werden dieses Jahr. Ich glaube, das ist eine Situation, die für Trump sehr viel schwieriger zu halten ist als 2016, wo es ja noch gar nichts gab politisch, auf das man zurückblicken konnte und sagen konnte, hier war er schon mal Präsident und hat irgendwas falsch gemacht. Mhm. Er konnte ja immer sagen, ich werde das super einfach fixen. Jetzt sieht man, er kann es nicht super einfach fixen. Es ist viel, viel schwieriger, als er dachte.
Auf der anderen Seite, wenn man sich die Umfragewerte anschaut, das kommt bei allen ja nicht so an, wie du das gerade schilderst, ne? Also er steht ja jetzt nicht total schlecht da.
Also als erstes, am Anfang der Corona-Krise, sage ich jetzt mal, sind seine Umfragewerte etwas hochgegangen. Die sind aber inzwischen wieder abgesunken. Mhm. Er ist inzwischen ungefähr wieder bei minus 8, minus 10. Aber was man über Trump erkennen muss, ist, er hat seinen Kern an Wählern, die ihn nicht verlassen werden. Er hat ja mal ganz berühmt gesagt, wenn ich auf der Ignace Avenue einen erschießen würde, dann würde ich keine einzige Stimme verlieren. Das ist wahrscheinlich auch bei diesen Leuten gar nicht falsch. Also ich kann mir nichts vorstellen, was er machen könnte, um seine wirklichen Kernwähler zu verlieren. Aber um die geht es auch gar nicht. Mhm. Das politische System der USA macht ja diese Swing States wichtig. Und diese Swing States hat er nur unglaublich knapp gewonnen. Und diese Swing States hat er nur gewonnen, weil im letzten Moment der Wahl das FBI und James Comey entschieden haben, nochmal eine Investigation in Hillary Clinton anzukündigen. Also es sind ganz viele Sachen zusammengekommen, die dafür gesorgt haben, dass er ganz, ganz knapp gewonnen hat. Ja. Und wenn 30, 40, 50.000 Stimmen in drei Bundesstaaten anders gewesen wären, dann hätten wir gewonnen. Und ich glaube schon, dass Biden diese 30, 40.000, 50.000 Stimmen gewinnen kann, wenn er halt eben zeigt, der Präsident ist verrückt und der Präsident sorgt dafür, dass Amerikaner sterben, wenn man das auch hätte verhindern können. Und ich würde das anders machen. Und ich glaube, dass, so simpel es klingt, kann das schon eine richtige Sache sein. Und vor allem Trumps Rettung war die ganze Zeit die Wirtschaft. Die Wirtschaft war noch gut am Laufen, deswegen waren viele Leute noch bereit, für ihn abzustimmen. Aber jetzt gerade ist die Wirtschaft nicht mehr am Laufen. Und je länger er die Corona-Krise falsch zu bewältigen versucht, desto länger wird die Wirtschaft nicht mehr gut laufen. Und das ist auf jeden Fall das, was ihm im November nochmal schaden kann.
Hm. Was würdest du sagen, jetzt rückblickend auf die letzten, sagen wir mal, fast 4 Jahre, was hat er in seiner Amtszeit gut gemacht?
Schwierig. Also mein erster Impulsreaktion wäre jetzt natürlich nichts. Aber das ist natürlich eine Impulsreaktion. Außenpolitisch eigentlich nur schlechte Sachen. Innenpolitisch, es gibt bestimmt etwas, was nicht schlecht war. Also ein Gesetz, was mit Unterstützung von beiden Parteien durchgegangen ist, was er unterschrieben hat. Aber wirklich eine Maßnahme, die seine eigene Idee war, wo er gesagt hat, das ist gut für Amerika, das bringe ich jetzt durch den Kongress, das bringe ich durch die Gerichte, das mache ich jetzt. Das fällt mir nicht ein. Und da würde ich sogar sagen, das gibt es nicht. Also es gibt bestimmt gute Sachen, die er hat geschehen lassen. Aber ich glaube, nichts, was von ihm kam, was wirklich gut für das Land war, kann ich mir nicht vorstellen.
Was spricht gegen America First? Da könnte man ja irgendwie sagen, das ist ja auch so ein Stück weit vielleicht auch der Geist gewesen, den so die Grundgedanken der USA irgendwann mal geatmet haben. Wir wollen hier was Besonderes aufbauen, wir wollen zusammen was Besonderes machen und dabei sind wir im Fokus dieser neuen Bewegung hier auf diesem Kontinent.
Absolut. Also wenn Trump sagen würde, America first, und das auch umsetzen würde, dann fände ich das trotzdem schlecht, gerade als doppelter Staatsbürger, gerade als jemand, der international erlebt. Aber es gäbe ein Argument, das man machen könnte, irgendwie, er macht ja das, was für sein Land am besten ist. Aber das tut er eben nicht. Er sagt America first, aber was er macht, ist Trump first. Was er macht, ist, ich gehe golfen, während Amerikaner sterben. Was er sagt, ist, ich kritisiere den Gouverneur von Puerto Rico nach dem Hurricane, anstatt da Sachen hinzuschicken, weil die sind mir egal. Ist das überhaupt ein Teil von den USA? Weiß ich nicht. Er sucht gegen seine politischen Gegner in der Ukraine irgendwelchen Dreck, ne, und schickt da Rudy Giuliani als privaten Typen hin. Das ist verrückt, das ist absurd und das ist alles was, wo man sieht, das Land ist ihm egal. Es geht ihm um ihn selber. Ne, wie kann er die Präsidentschaft nutzen, um mehr Geld in seine Hotels zu machen, mehr Geld in seine Golfcourses zu machen? Ich kann mir nichts vorstellen, wo ich wirklich sehe, hier hat er überlegt, was ist das Beste fürs Land und das gemacht. Hm. Ein republikanischer Präsident würde eh wenig Sachen machen, die ich gut finden würde. Aber ich glaube, so ein Mitt Romney, da könnte ich schon sehen, aha, da dachte er wirklich, das wäre das Beste für Amerika. Und ich stimme ihm nicht zu, aber ich sehe, was er sich dachte. Hm. Bei Trump sehe ich das nicht. Bei Trump ist es Trump first.
Dann machen wir jetzt auch mal was für uns, wenn wir schon mal dabei sind und spielen eine Runde vom Pferd. Unser Wahr- oder Falsch-Spiel funktioniert so, du kriegst jetzt 3 Geschichten und eine von diesen 3 Geschichten ist frei erfunden und diese Geschichten haben vermutlich irgendwas mit dir zu tun, aber das erklärt uns jetzt Stefan Beuting aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion.
Hi John, du hast ja mit 13 Abi gemacht, dann mit 16 den Bachelor im Kasten gehabt und dazu bist du noch charmant und eloquent. Und dann schreibt auch noch der Hochsauerland-Kurier, dass du ein Überflieger bist. Dachten wir uns, genau das richtige Thema für unsere Geschichten vom Pferd. Nur, dass unsere Überflieger Tiere sind. 3 Geschichten haben wir hier exklusiv für dich und du musst raten, welche davon nicht stimmt.
Hä?
Wirklich, meinst du das ernst?
Nee, das kannst du mir nicht erzählen.
Nee, ne? Vom Pferd.
Wie bitte?
Das Wahr- oder Falschspiel.
Alles klar.
Krass.
Ein Überflieger bist du, das wusste ich ja noch gar nicht.
Es sollte ja um Politik gehen.
Das heißt, du hast wirklich so früh das Abi gemacht, weil du 2 Schuljahre übersprungen hast oder 1, 2?
Es wird manchmal ein bisschen hin und her gespielt, weil die Artikel auch nicht immer alles richtig reported haben. Ja. Aber ich habe das Abi 1 Jahr schneller gemacht und den Bachelor aber zeitgleich mit dem Abi gemacht. Das war alles ganz komisch hin und her. Ich habe dann während der Schulzeit die Uni-Veranstaltung besucht. Ich habe dann im Abi und Bachelor gleichzeitig dann den Master und dann war ich in den USA für noch einen Master und jetzt bin ich nochmal in Bielefeld und mache noch einen Bachelor Politikwissenschaft, Soziologie und das ist dann, glaube ich, aber auch alles. Dann bin ich, glaube ich, fertig.
Wahnsinn, okay. Das heißt, du hast dann damals, als du den US-Wahlkampf unterstützt hast, hast du sowohl Schule gehabt als auch Uni und hast nachts dir einen Wolf telefoniert, ja?
Genau, also ich überlege, ich habe 2012, 13 im Wintersemester angefangen, an der Uni die Veranstaltung zu machen.
Wie alt warst
du da? 2016, da war ich 13 und ich habe 2016 Abi und Bachelor gemacht mit 17 und dazwischen war ich halt politisch aktiv, genau richtig.
Was für Fächer hast du studiert?
Mathe und Physik, also Mathe im Hauptfach, Physik im Nebenfach in Dortmund. Dann nach dem Abi wieder in Mathe und Physik den Master gemacht und in den USA habe ich dann Bioethics and Medical Humanities, also Bioethik, ganz was anderes als Mathe. Da wollte ich mal ein bisschen den Horizont erweitern.
Aber wenn schon jung anfange, wenigstens mit einem einfachen Fach wie Mathe oder Physik. Das ist, ja, das ist ganz, genau ganz geschickt. Gut, also ist klar, worum die Geschichten jetzt hier so handeln, von anderen Überfliegern, von tierischen Überfliegern und ja, um es nochmal festzuhalten, dein Job ist es jetzt herauszufinden, welche dieser drei Geschichten die falsche ist, also die vom Pferd. Hier kommt die erste Geschichte.
Geschichte 1. In der Paviane lernen, wie lecker das Wurzelziehen wirklich sein kann. Paviane sind super laut. Paviane kümmern sich viel um Rangordnung und Paarung und darum satt zu werden. Dabei wichtig, Früchte, Blätter, Gräser, Samen und auch Wurzeln. Aber richtig lecker finden sie Cheerios.
The monkeys are very fond of Cheerios, so we like to use those in the experiment.
Ein Team von Forscherinnen um Jessica Kentlin wollte gerne wissen, wie es um das Mengenverständnis von Primaten steht. Dazu haben sie einen Versuchsaufbau, der die Primaten dann belohnt, wenn sie auf die richtige Anzahl Cheerios tippen.
Basically what we do is we show a monkey two different quantities in the palms of our hands. So then we place those in opaque cups and once the treat is in the opaque cup, the monkey can no longer see it.
In dem ersten Schritt lernen die Affen also, schau genau hin, wo ist mehr drin? Klar, dann gibt's mehr Cheerios. Ziemlich schnell stellte sich heraus, dass zwei Pavianweibchen es besser drauf hatten als die anderen. Pearl und Ursula. Die sind also so eine Art Überflieger. Mit denen haben sie dann weiter getestet und es schwieriger gemacht. Die beiden mussten nun addieren, das heißt auf der einen Seite 6 Cheerios, auf der anderen 3+4. Und dann entscheiden, welche Taste sie drücken, um sich für den richtigen Becher zu entscheiden. Und zack, Pearl und Ursula lernten in wenigen Versuchen, wie sie wieder herausbekommen, wo es am meisten Cheerios gibt. In der dritten und letzten Stufe ging es um eine Funktion, die Wurzelfunktion. Nun gab es im Spiel 3 Becher, beispielsweise 9 Cheerios im ersten, 3 und 2. In dem zweiten Spiel gab es dann 16 und 4 und 7. Die Aufgabe war, die zwei Zahlen, die in der Funktion zusammengehören, zu finden, denn nur dann gab es Cheerios. 2 Wochen dauerte es, da hatten Pearl und Ursula den Dreh raus.
We have 2 individuals that have been particularly good at the study, Pearl and Ursula. The great thing about them is that I found the most interesting through this whole process is they're on the bottom of the hierarchy.
Gerade die beiden, die ganz unten sind in der Hierarchie, waren beim Mengenverständnis und Mathelernen ganz weit vorne. Die Wissenschaftlerinnen haben als Erklärung dafür eine ganz einleuchtende Hypothese.
They have to spend the extra time foraging and finding ways to get their food without anybody noticing. I think they've kind of developed a way to figure out how to get as much.
Zusammengefasst, wer nichts in den Mauen hat, der muss es mit Mathe probieren.
Nee, das glaube ich nicht.
Also damit wissen wir schon mal, warum du Mathe studiert hast. Das bringt einem im Leben weiter und man kriegt was zu essen im Zweifel. Was hast du für ein Bauchgefühl zu der Geschichte? Hast du eins?
Eigentlich ist Wurzelziehen sowas, was ich gedacht hätte, das ist konzeptionell zu anspruchsvoll. Hm. Andererseits sind das ja unglaublich schlaue Tiere. Also ich halte es auf jeden Fall nicht für völligen Unsinn. Aber ich müsste mir erstmal die anderen anhören und gucken, was die sagen.
Komm, dann machen wir das doch mal eben. Hier ist Geschichte Nummer 2.
Geschichte 2. Über Kakerlaken, die zwar nicht direkt Überflieger sind, dafür aber allen anderen davonlaufen.
Danke, mach schon,
seit
lauf
dem 16.
Schon.
Jahrhundert los, gibt Kakerlake. Es organisierte Kakerlakenrennen. Kakerlake.
Los, lauf, Kakerlake!
Zumindest den Überlieferungen nach. Doch erst in den 10er Jahren dieses Jahrtausends finden Forscher heraus, was die kleinen Kollegen wirklich drauf haben. Dass sie quasi als Erfinder einer ganz eigenen Gangart gelten. Aber der Reihe nach. Kakerlaken wirken zwar gepanzert, aber weil ihr Panzer lamellenartig angeordnet ist, kann er sich zusammenschieben. Dadurch können sie großen Druck aushalten, das 900-fache ihres Körpergewichts. Das wären bei einem normalen 80 Kilo Überflieger immerhin 72 Tonnen. Die Kakerlake schrumpft dabei auf ein Viertel ihrer Höhe, kann dabei aber immer noch rennen.
Even in their squished state, the American cockroaches were still able to run super fast, nearly 20 times their body length per second.
Wenn wir beim Beispiel bleiben, zusammengedrückter Mensch, wären das etwa 100 km/h. Und wenn Kakerlaken so richtig Gas geben, dann tun sie etwas, was andere Insekten so nicht drauf haben. Sie wechseln in eine komplett neue, bislang unbekannte Gangart. Eher wie ein Pferd, aber natürlich mit 6 Beinen. Finden Forscher spannend.
Aber natürlich können diese Mechanismen, die der Schabe helfen, energieeffizient sich in ihrer Umgebung zu bewegen, auch für technische Umsetzungen genutzt werden. Um Maschinen zu haben, die sich auch in sehr unregelmäßigen und rauen Umgebungen kontrolliert fortbewegen können.
Sagt der Zoologe Tom Weimann. Plattgequetscht, mit Autobahntempo herumrasen und dabei auch noch Roboterbauer inspirieren. Die Kakerlake bekommt es auf jeden Fall. Das Prädikat Überflieger.
Wirklich, meinst du das ernst?
Das kann ich mir irgendwie vorstellen.
Hm. Ja, die sind schon ganz schön erstaunlich, ne? was die alles so drauf haben. Und sie gehören ja, glaube ich, auch, zumindest ist das die Urban Legend, die ich kenne, zu den paar Tierarten, die jegliche Art von Katastrophen inklusive atomarsten Schwerfällen überleben würden, während wir Menschen schon lange weg sind. Ne?
Genau richtig. Hm. Also da bin ich bisher, Moment, es waren 2 richtig und 1 falsch, ne?
Ja, genau.
Okay, dann die halte ich schon mal für richtig. Die dritte wird jetzt entscheiden, ob ich die erste für richtig halte oder nicht.
Bist du eigentlich ein geistiger Überflieger oder bist du auch noch körperlich super? Also machst du hier, weiß ich nicht, Krafttraining oder bist ein schneller Läufer oder spielst auch noch Basketball oder in der Bundesliga oder so?
Also ich glaube, mein Papa würde sich wünschen, dass ich mehr Sport mache. Das ist ein unglaublich sportlicher Kerl. Mhm. Ich lasse mich manchmal von ihm zum Silvesterlauf überreden oder zu einer Fahrradtour. Ich habe verschiedene Sportarten schon ausprobiert. Ich habe mal geritten, ich habe mal Fechten gemacht, ich habe mal Karate gemacht, aber jetzt nicht irgendwie alles nur aus Interesse, nicht irgendwie super lange verfolgt würde mich auch nicht als, ich bin nicht unsportlich, aber ich würde mich jetzt gar nicht als Überflieger bezeichnen.
Hast du eigentlich mehr Stunden am Tag als andere Menschen?
Nee, aber ich habe komischerweise immer die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel je mehr ich in der Schule gefehlt habe, ich durfte ja weg, um zur Uni zu gehen stattdessen, desto besser wurden die Noten an der Schule. Vielleicht ist es auch einfach einfacher, den Lehrer zu überzeugen, dass man das weiß, wenn man es nur einmal die Woche machen muss, statt dreimal die Woche.
Das ist eine spannende Theorie. Hast du da eigentlich irgendwie so eine Art Sondergenehmigung gehabt oder musstest du das Abitur einfach irgendwie nachweisen, bevor du deine Bachelorprüfung gemacht hast und warst dann irgendwie Gasthörer oder wie funktioniert das mit 13 zu studieren?
Also es gibt an der TU Dortmund ein extra Programm, Schüleruni, über das man Veranstaltungen hören kann. Die meisten machen das in der Oberstufe als Studienorientierung. Wenn man eine Klausur abschließt, muss man nicht. Es gibt überhaupt keinen Leistungsdruck. Aber wenn man die Klausur abschließt, dann kriegt man so ein Zertifikat. Mhm. Und das ist erstmal cool für Bewerbungen etc. Wenn man später studiert mit Abitur und sich irgendwo immatrikuliert, dann kann man sich das Zertifikat anrechnen lassen. Und dann kriegt man da die Leistungspunkte für. Vorher hat man echt nur ein Stück Papier, wo es draufsteht. Das heißt, hätte ich zum Beispiel mein Abitur nicht bestanden, dann hätte ich mich nicht immatrikulieren können in Mathe an der TU Dortmund und hätte dann nie diese Scheine einreichen können. Aber weil ich halt Abitur zum Glück dann bestanden habe, habe ich mich 2016 immatrikuliert, Mathe, Physik an der TU Dortmund, direkt zum Prüfungsamt gegangen am nächsten Tag, alle Sachen eingereicht, Antrag auf Anerkennung von Prüfungsleistungen und hatte dann eben einen Monat danach, also habe ein bisschen Bearbeitungszeit gebraucht und dann hatte ich die Bachelor-Urkunde. Sieht natürlich auf dem Lebenslauf komisch aus, wenn da steht Oktober 2016 bis November 2016 Bachelor Mathe, wurde ich schon ein paar Mal abgelehnt, weil da irgendwie einer zurückgerufen hat und sagte, ja, Herr Grosser, kümmern Sie sich doch erstmal darum, dass Ihr Lebenslauf richtig ist und da keine offensichtlichen Fehler drin sind. Ich dachte, Moment, lassen Sie mich erklären. Aber das ist natürlich kein Problem, über das man sich nicht wehren muss.
So, komm, eine Geschichte haben wir noch. Gucken wir mal, ob du auch hier ein Überflieger wirst. Da geht es ja eher so ein bisschen ums Bauchgefühl. Aber vielleicht ist es ja auch eine Geschichte, die jetzt kommt, von der du ganz genau weißt, dass die stimmt, oder? Nicht stimmt. Das ist auf jeden Fall Geschichte Nummer 3.
Geschichte Nummer 3. In der Elefanten zeigen, dass wahre Überflieger auch wissen, wann mal gut ist und du innehalten und zur Besinnung kommen musst. Dass Tiere trauern, das ist bekannt. Meerschweinchen bekommen einen erhöhten Cortisolspiegel. Menschenaffen verkraften den Verlust naher Verwandter nicht und sterben unmittelbar danach. Und ranghohe Wildgänse lassen sich im Moment der Trauer auf einmal von anderen rangniedrigeren Artgenossen auf der Nase herumtanzen, sprichwörtlich den Kopf hängen. Aber was Elefanten für ein Verhalten zeigen, das geht schon in Richtung Sterbebegleitung. inklusive Begräbnis. Beobachtet wurde so ein Verhalten am 10.08.2003 im Sumburo-Nationalpark. Die Elefantenkuh Eleanor, die Matriarchin der Herde, brach zusammen. Ihre beste Freundin Grace versuchte sie mit ihren Stoßzähnen wieder hochzuhieven und anzuschieben. Als das nicht funktionierte, wich sie kein Zentimeter von ihrer Seite. Der Elefantenexperte Ian Douglas Hamilton vom Projekt Save the Elephants beschreibt die folgenden Szenen.
In den folgenden 7 Tagen besuchten sowohl Tiere aus Eleonors Familie als auch nicht verwandte Elefanten den Ort ihres Todes. Die Tiere betasteten den Kadaver mit ihrem Rüssel, stupsten ihn mit einem Fuß an oder standen einfach nur still daneben.
7 Tage, was bei Eleanor wie eine Art Trauergottesdienst wirkt, ging in einem Naturpark in Uganda noch konkreter in Richtung Beisetzung. Die Elefantenexpertin Cynthia Moss beschreibt in ihrem Buch Wild Health, wie Elefanten ihre verstorbenen Artgenossen mit Zweigen und Ästen bedecken oder sogar einbuddeln. In besagtem Naturpark in Uganda setzten ein paar Elefanten eben noch eins drauf. Einige Elefanten waren geschossen worden, unter Aufsicht von Parkwächtern und Wissenschaftlern. Ihre Füße und Ohren sollten später verkauft werden, um daraus Handtaschen und Schirmständer zu machen. Deswegen lagerten sie die Überreste in einem Schuppen. Eines Nachts kam eine Gruppe von Elefanten, brach in den Schuppen ein, holte sich die Füße und Ohren und begrub sie. Amen.
Komm, das glaubst du ja wohl selber nicht.
Krass, wenn das stimmt.
Also ich habe schon mal gehört, dass Elefanten auf jeden Fall sehr schlaue und auch sehr emotionale Tiere sind. Hm. Dass die auf jeden Fall trauern, dass die auf jeden Fall ein gutes Gedächtnis haben. Kann natürlich sein, dass ihr das absichtlich irgendwie benutzt, dieses Halbwissen, was es gibt, darauf aufbauend irgendeinen Quatsch erzählt. Aber ich könnte es mir vorstellen, ich würde jetzt eher dazu tendieren, dass das Erste, die Geschichte mit der Wurzel und den Cheerios, dass das gelogen ist. Aber ja. 100% sicher bin ich mir auch nicht. Bin gespannt.
Ja, ich würde dein Bauchgefühl tatsächlich teilen am Ende. Ne? Ich habe auch irgendwann mal so gefährliches Halbwissen gehört, dass Elefanten trauern. Das kommt mir auch nicht völlig fremd vor, aber du hast recht. Diese Menschen aus der Deutschlandfunk Nova-Redaktion, die sind hinterhältig und gemein. Und die könnten sowas auch benutzen, um uns auf eine falsche Fährte, also in dem Fall dich auf eine falsche Fährte zu lotsen. Die Wurzelaffen, tja. Aber das heißt, bei den Kakerlaken, da machen wir auf jeden Fall einen Haken dran. Und in der Tendenz eher die wurzelziehenden Affen sind vom Pferd als die Elefanten. Geschichte Nummer 1 ist die falsche, meinst du?
Ja, ich bin sehr gespannt. Wie kriegen wir es raus?
Wir rufen jetzt Stefan Beuting an, der hier diese 3 Geschichten uns präsentiert hat. Und der wird uns das sagen. Mal gucken, ob das funktioniert und ob er ans Telefon geht. Das wäre natürlich ganz sinnvoll an dieser Stelle.
Stefan Beuting.
Sebastian Sonntag. Hallo, lieber Hi. Stefan.
Na,
wir haben uns gerade deine wundervollen 3 Geschichten angehört und sind natürlich jetzt wahnsinnig interessiert daran, welche die Geschichte vom Pferd ist. Der John, der hat sich, glaube ich, festgelegt, oder? Da bleibst du jetzt bei.
Ja, ich bin gespannt.
Ja, sind wir alle. Dann kannst du dem Stefan mal fernmündlich übermitteln, welche Geschichte du für die erfundene Geschichte hältst. Und Stefan verrät uns dann, ob du recht hast oder nicht.
Die 3. Geschichte fand ich überzeugend. Also was hatte ich schon mal irgendwie gehört. Die 2. klang auch einleuchtend. Die 1. mit der Quadratwurzel und den Cheerios und den Affen, da bin ich skeptischer. Also das wäre mein Tipp für die Lüge.
Tja, das ist das Problem mit schlauen Gästen, ne? Die haben halt eine Mischung aus Intuition und Detektivgen in sich. Und ja, herzlichen Glückwunsch, du hast das rausgefunden.
Yay!
Ich habe versucht, da so viel drumherum zu kleistern, aber natürlich können die Affen so Mengenverständnis haben die. Das Addieren war schon nicht mehr Teil der Geschichte. Und die Wurzel, ist eigentlich absurd. Kriegen die nicht hin.
Haben auf jeden Fall was zum Weitererzählen. Sei nicht allzu traurig, lieber Stefan. Das waren 3 sehr schöne Geschichten und einen schönen Tag für dich.
Danke, tschüss.
Tschüss. Verrückte Geschichte. Also vor allen Dingen die mit den Elefanten, die finde ich wirklich bemerkenswert. Aber gut. Wieder was gelernt. Auch du lernst vermutlich nicht aus. Jetzt mal so abschließend, wenn du jetzt schon mal in Richtung Wahlkampf schaust oder in Richtung nächste Legislaturperiode, Was würdest du dir wünschen, wie es weitergeht und was glaubst du, wie es weitergeht? Weil das könnte jetzt so ein bisschen auseinanderklaffen. Niemand weiß so ganz genau, wie lange das mit der Corona-Krise noch andauern wird, wie viel da möglicherweise dann auch per Briefwahl gemacht werden muss oder mit irgendwelchen virtuellen Treffen, die sonst in der Realität stattgefunden haben. Also der Wahlkampf könnte schon deutlich anders aussehen als sonst, ne?
Also ich glaube, unabhängig davon, wie der Wahlkampf dann aussieht, ich glaube, das Ergebnis wird sein, ein demokratisches Repräsentantenhaus und ein demokratischer Präsident. Ich würde hoffen, dass es auch einen demokratischen Senat gibt. Das wäre ein Traum. Das wird aber deutlich schwieriger als die anderen beiden. Und meine große Sorge, was ich aber auch für sehr realistisch halte, ist, dass es ein demokratischer Präsident wird, der wieder von seinem republikanischen Vorgänger eine katastrophale Wirtschaftssituation erbt und ein Land, das man erstmal wieder aufbauen muss, was schon Obamas großes Problem war, was gefühlt immer wieder passiert. Aber gut, wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall hoffnungsvoll, dass eine demokratische Regierung ab nächstem Jahr wichtige Veränderungen im politischen, im wirtschaftlichen, im sozialen Leben in den USA einleiten kann, die das Land wirklich braucht.
Fürchtest du dich so ein bisschen davor, dass die Präsidentschaftswahl möglicherweise eine Briefwahl werden könnte?
Also ich meine, ich als Auslandsamerikaner bin es gewohnt, per Brief zu wählen. Briefwahlen ist in den USA ohnehin viel zu wenig. Es gibt viele Bundesstaaten, die es nicht zulassen oder kaum zulassen oder nur in bestimmten Fällen zulassen. Man muss sich ja auch in den USA immer vor dem Wählen noch registrieren zum Wählen. Ein extra Schritt, der in Deutschland auch, den es nicht gibt, dass man erstmal erklären muss in Deutschland, was das denn für ein Konzept ist und seinen Stimmzettel anfordern. Also hoffentlich ist die Corona-Situation natürlich zu Ende. Falls sie das nicht ist, ist hoffentlich das Glück im Unglück, dass die Briefwahl in den USA normalisiert wird, dass sich Gesetze in den einzelnen Bundesländern ändern und dass in Zukunft Wählen deshalb für alle Amerikaner und Amerikanerinnen einfacher wird.
Jetzt studierst du Politikwissenschaften und Soziologie, hast du eben gesagt. Auch durch die Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast mit deiner freiwilligen Mitarbeit in den Wahlkämpfen für die US-Demokraten, kannst du dir dann vorstellen, wenn du damit fertig bist oder vielleicht auch schon vorher, dann irgendwann mal aktiv oder noch aktiver einzusteigen in den amerikanischen Wahlkampf, vielleicht sogar in die USA zu ziehen und da dann vielleicht irgendwann auch managementmäßig irgendwo richtig mitzumischen?
Also einerseits ist natürlich die US-Politik irgendwie interessanter als die deutsche. Klar, deutsche Politik ist sehr wichtig, aber ob jetzt der eine Kanzler ist oder der andere, die Republik geht nicht unter. In den USA ist die Republik gerade aktiv am Untergehen. Also es ist schon reizvoll zu denken, man kann da vielleicht was bewirken und dahin gehen und wirklich was tun, was wichtig ist. Andererseits, ich habe ja jetzt schon ein Jahr in den USA gelebt fürs Studium und es ist ein wunderschönes Land zum Besuchen. Ein wunderschönes Land zum Durchfahren, ein wunderschönes Land zum Anschauen. Es ist in meiner Erfahrung kein schönes Land zum Leben. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, als deutscher Staatsbürger in Deutschland zu wohnen und meine Familie in Deutschland zu erziehen, dann kann ich mir nur sehr schwer vorstellen, ohne dass es in den USA große Veränderungen gibt, meine Familie stattdessen in den USA großzuziehen, wo die Kindessterblichkeitsrate deutlich höher ist, wo Frauen eher bei der Geburt sterben, wo das Gesundheitssystem schlechter ist, wo der ÖPNV schlechter ist, wo das Bildungssystem schlechter ist. Die USA hält sich in vielen Sachen für das beste Land der Welt und ist in vielen, vielen Sachen leider fast das Gegenteil. Und ich möchte natürlich meinen Beitrag dazu leisten, das zu ändern, aber ist natürlich schwierig.
Das heißt, du willst weiter auch aus dem Ausland quasi aktiv sein für die US-Demokraten oder kannst du dir dann alternativ vorstellen, in den deutschen Politikbetrieb irgendwo einzusteigen?
Also ich werde auf jeden Fall weiterhin wählen in den USA, also aus Deutschland für die USA. Ich musste meine Mitgliedschaft bei den Auslandsdemokraten aufgeben, als ich in die USA gezogen bin. Sinnvoll, ich war ja nicht mehr im Ausland. Klar. Aber jetzt, wo ich es wieder bin, könnte ich wieder eintreten, könnte da wieder zu den Events gehen, könnte jetzt bei der Wahl wieder helfen. Wir wollen ja auch die Auslandsamerikaner zum Wählen animieren und denen dabei helfen. Deutsche Politik ist interessant, aber ich könnte mir auch vorstellen, wirklich den Wissenschaftsteil der Politikwissenschaft zu priorisieren und eher was Forschendes zu machen, als wirklich groß was Parteipolitisches.
Egal, was du tust, hab viel Spaß dabei. Erfolg kommt offensichtlich bei dir sowieso immer obendrauf. Und vielen Dank für das spannende Gespräch. Alles Gute und einen schönen Sonntag.
Vielen, vielen Dank. Gleichfalls.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.